Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Russland, Weißrussland und der Ukraine ist heute an den Überfall von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion vor 75 Jahren erinnert worden. Unternehmen Barbarossa lautete der Deckname des NS-Regimes für den Vernichtungsfeldzug der Wehrmacht. Damit nahm der Zweite Weltkrieg eine neue Wendung. Kein Land habe so große Opfer gebracht wie die Sowjetunion, erklärte Bundespräsident Gauck. Fast 27 Millionen Menschen wurden dort getötet.
Mit Kerzen erinnerten Menschen in ganz Russland an den Beginn des Vernichtungskrieges der deutschen Wehrmacht vor 75 Jahren. In einem Blitzkrieg sollte die Sowjetunion erobert werden. Die Deutschen rückten bis fast nach Moskau vor. Stalingrad brachte die Wende. Die Bilanz des barbarischen Krieges, allein auf sowjetischer Seite etwa 27 Millionen tote Zivilisten und Soldaten, auch im heutigen Weißrussland und in der Ukraine. In Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad, hielten die Menschen Mahnwachen. In Moskau marschierten junge Russen in historischen Uniformen durch die Straßen und zündeten Kerzen an der Moskwa an, in Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg in Russland genannt wird. Präsident Putin nutzte den Anlass für einen Seitenhieb gegen die NATO. Die NATO setzt ihre aggressive Rhetorik und ihre Aktionen an unseren Grenzen fort. In dieser Situation haben wir keine Wahl, als uns den Aufgaben zu widmen, um die Sicherheit unseres Landes zu gewährleisten. Andere wie der russische Oppositionspolitiker Jawlinski warnten vor einer zunehmenden Militarisierung der russischen Gesellschaft. Während der vergangenen 25 Jahre war man sich sicher, dass die Ängste vor einem Krieg der Vergangenheit angehören. Aber sie sind zurückgekehrt. Die Möglichkeit eines Krieges wächst also. Und auch in der Ukraine gedachte man der sowjetischen Opfer im Zweiten Weltkrieg. Millionen von Opfern hatten die Nazis auf dem Weg nach Moskau in der Ukraine und in Weißrussland hinterlassen. Früher haben Russland und die Ukraine gemeinsam der Opfer gedacht. Doch die Krise in der Ostukraine macht das unmöglich.
Auch der Bundestag erinnerte an den Jahrestag. In der Debatte forderte Außenminister Steinmeier, Lehren aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu ziehen. Dauerhafte Sicherheit in Europa könne es nur mit und nicht gegen Russland geben, sagte der SPD-Politiker. Steinmeier war zuletzt kritisiert worden, weil er gefordert hatte, mit Russland im Gespräch zu bleiben.
Wie groß ist der Abstand zwischen Deutschland und Russland? In der Debatte im Bundestag zum Überfall auf die Sowjetunion vor 75 Jahren warnt der Außenminister vor einer Entfremdung.
Herr Präsident, unsere Verantwortung für den Frieden in Europa ist untrennbar verbunden mit der Verantwortung für die deutsch-russischen Beziehungen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass einer Geschichte der Extreme nicht eine Zukunft der Extreme folgt.
Steinmeiers Botschaft: Europa braucht Russland und Russland braucht Europa. Und beide brauchen mehr Dialog. Auch ein Versuch des Außenministers, sich zu erklären. Seine umstrittene Äußerung zu NATO-Manövern in Osteuropa, das sei zu viel Säbelrasseln und Kriegsgeheul, bestimmt auch die Debatte. Der Koalitionspartner, die Union, ist verstimmt.
Ich habe zunächst gedacht, ich wäre vielleicht zu empfindlich, aber wenn man im Internet mal guckt, was Säbelrasseln ist aggressives Angriffsgehabe und das ist im Zusammenhang mit der NATO völlig unangemessen.
Völlig unangemessen findet die Linke, dass es an diesem Tag nur eine Debatte im Parlament gibt.
Eine Gedenkveranstaltung des Bundestages wäre angemessen gewesen, denn die Opfer eignen sich nun wahrlich nicht für eine Instrumentalisierung in Abhängigkeit von der Qualität der deutsch-russischen Beziehung.
Und die Grünen fordern von der Bundesregierung mehr Anerkennung für sowjetische Kriegsgefangene, ganz offiziell als Opfer des NS-Regimes.
Deutschland und Polen wollen ihre Zusammenarbeit trotz aktueller Streitpunkte ausbauen. Bundeskanzlerin Merkel sagte nach gemeinsamen Regierungskonsultationen in Berlin, angesichts der Geschichte sei es nicht selbstverständlich, dass beide Länder heute so freundschaftlich kooperieren. Merkel begrüßte die polnische Ministerpräsidentin Szydło am Mittag mit militärischen Ehren. Parallel führten Minister beider Länder Gespräche zu gemeinsamen Projekten, unter anderem in der Verkehrspolitik und im Jugendaustausch.
Im Blick auf die Vergangenheit sind sich Deutschland und Polen einig, zumindest was die Zeit bis zum Mittelalter angeht. Stolz präsentieren die beiden Außenminister heute den ersten Band eines gemeinsamen Geschichtsbuchs. In der Gegenwart fühlt sich Polen vor allem durch Russland bedroht und fordert mehr Engagement von der NATO. Die Kanzlerin bekennt sich dabei auch zum Einsatz der Bundeswehr und verspricht eine deutliche Ausweitung der Verteidigungsausgaben.
Ich glaube, das müssen wir auch immer wieder ins Auge fassen, dass wir neue Bedrohungen sehen, auch gerade in der Umgebung der Europäischen Union, wie wir es ja bei den auch asymmetrischen Bedrohungen haben, den terroristischen Gefahren. Und ich glaube, das wird auch jedenfalls von allen Mitgliedern der Bundesregierung geteilt. Das ist nämlich die gemeinsame Position der Bundesregierung.
Ein Seitenhieb in Richtung SPD, die noch höhere Rüstungsausgaben ablehnt, und auch an den Außenminister, der Manöver an der Ostgrenze der NATO kritisiert und vor Säbelrasseln gegen Russland gewarnt hatte. Für mich ist es wichtig, was die Bundeskanzlerin sagt, dass solche Militärübungen nützlich sind und die NATO gestärkt werden muss. Die Bundesregierung vermied heute jede öffentliche Kritik an den Eingriffen der polnischen Regierung in Pressefreiheit und Justiz. Und auch in der Flüchtlingspolitik betonte man die Gemeinsamkeiten. Dabei belasten solche Themen das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen erheblich. Doch sie wurden heute überlagert von den Spannungen innerhalb der Bundesregierung. Denn es wird immer deutlicher, dass Union und SPD im Verhältnis zur NATO und zu Russland nicht mehr mit einer Stimme sprechen.
Großbritannien bereitet sich auf die morgige historische Abstimmung über einen EU-Austritt vor. Wenige Stunden vor Öffnung der Wahllokale ist der Ausgang des Referendums völlig offen. Brexit-Gegner und Befürworter liegen letzten Umfragen zufolge nahezu gleich auf. Von 7 Uhr Ortszeit an können die Briten ihre Stimme abgeben. Die Wahl endet um 22 Uhr. Das Ergebnis soll am Freitagmorgen feststehen.
Am Ende gingen die Wahlkämpfer dann auch noch in die Luft. Mit Weltbleiben kreiste dieser Flieger über London. Über Essex flog die Brexit-Kampagne ihre Runden, gebt dem Land die Macht zurück. So viel steht auf dem Spiel, dass die Frontmänner der Kampagnen heute ruhelos das Land bereisten. Hier bei den Fischhändlern weiß sich Boris Johnson unter Freunden. Hier ist der Widerstand gegen Brüssel und sein Regelwerk am größten. Es ist Zeit, nun endlich abzurücken von einer dysfunktionalen Europäischen Union. Wir werden großartige Handelsabkommen schließen und wieder führen in Europa. 50% der Schuhe gehen nach Europa. Wir brauchen den Binnenmarkt, wirbt der Premierminister für den Verbleib. Er hat dem Land das Referendum eingebrockt. Er muss es morgen gewinnen. Bei den Farmern, die am meisten von der EU profitieren, sucht David Cameron im Endspurt Unterstützung. Wenn wir eine erfolgreiche Wirtschaft wollen, müssen wir zusammenbleiben. Wenn wir gegen den Klimawandel kämpfen und den Terrorismus besiegen wollen, dann nur zusammen. Morgen dann haben 46 Millionen Briten die Wahl. Sie müssen entscheiden, ob Großbritannien die Leinen löst zum Kontinent oder doch den sicheren Weg wählt und Teil der 500-Millionen-Gemeinschaft bleibt. Ein Schicksalstag, nicht nur für dieses Land.
Die VW-Konzernspitze hat mit der Ankündigung von Reformen und einer erneuten Entschuldigung bei den Anteilseignern um Unterstützung für den Weg aus der Abgasaffäre geworben. VW-Chef Müller sagte auf der Hauptversammlung in Hannover, das Unternehmen setze alles daran, das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. Aktionäre übten scharfe Kritik am Management. 9 Monate nach Bekanntwerden des Skandals um manipulierte Abgaswerte forderten sie eine vollständige Aufklärung.
Vertrauen zurückgewinnen, nur wie? Wenn die Finanzaufsicht BaFin Strafanzeige gegen den gesamten VW-Vorstand stellt, ist es schwer, die Aktionäre vom richtigen Kurs zu überzeugen. VW-Chef Müller macht das mit demonstrativer Demut.
Im Namen des Volkswagen-Konzerns und aller, die hier arbeiten, bitte ich Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre um Entschuldigung dafür, dass auch Ihr Vertrauen in Volkswagen enttäuscht worden ist.
Das fällt vielen vielleicht schwer. Die Aktionäre sollen den Vorstand entlasten, ein Zeichen des Vertrauens setzen. Doch die Abstimmung ist wohl von vornherein eindeutig. Die Familien Piëch und Porsche verfügen über die Mehrheit der Stammaktien und wollen für das VW-Management stimmen. Das macht Anwälte, die Aktionäre vertreten, fassungslos.
Wenn man mit einem solchen schwerwiegenden Vorwurf der zuständigen Behörde konfrontiert ist und sagt, nein, also wir können nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür erkennen, etwas falsch gemacht zu haben, dann glaube ich nicht, dass Volkswagen mit diesem Vorstand, mit diesem Aufsichtsrat noch richtig aufgestellt ist.
Vorstand und Aufsichtsrat mussten sich lautstarke Kritik anhören und ließen nur kurze Wortmeldungen der Aktionäre zu. Mit dem Ende der Hauptversammlung wird erst gegen Mitternacht gerechnet.
Mit Spannung wird jetzt erwartet, ob sich die Landesregierung, die immerhin 20% der VW-Anteile hält, sich hinter den Aufsichtsrat und den Vorstand stellt. Denn solange die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt, fällt es der Landesregierung schwer, dem VW-Management das volle Vertrauen auszusprechen. Das wäre das falsche Signal, heißt es. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass es hier zu einer Enthaltung kommen könnte.
Bei der Aufklärung der NSU-Morde gibt es offenbar weitere Versäumnisse, die Verfassungsschutzpräsident Maaßen in Bedrängnis bringen könnten. Die Opposition fordert Maaßens Rücktritt, weil seine Behörde wiederholt Beweismaterial unterdrückt haben soll. Im aktuellen Fall geht es nach ARD-Recherchen um Mobiltelefone des ehemaligen V-Mannes Corelli, der Verbindungen zur NSU-Terrorzelle gehabt haben könnte. Seine Handys seien vom Verfassungsschutz nicht oder nur unzureichend ausgewertet worden.
Schon wieder ist es das Gesprächsthema auf den Fluren im Bundestag. Schon wieder hat es beim Bundesamt für Verfassungsschutz eine Panne gegeben. Es geht um die Aufklärung des NSU-Skandals.
Nun, wir reden bei diesen ganzen Pannen nicht über Naturkatastrophen, sondern wir reden schon über menschliche Verantwortung von einzelnen Mitarbeitern und meines Erachtens auch der Hausspitze.
Die Attacken richten sich gegen ihn, den Präsidenten des Verfassungsschutzes Maaßen. Der Grund: Seit Jahren versucht der Bundestag herauszufinden, welche Verbindung es möglicherweise gab zwischen dem NSU-Mordtrio und Corelli, einem inzwischen verstorbenen V-Mann des Verfassungsschutzes. Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios haben nun ergeben, mehrere Handys von Corelli wurden vom Verfassungsschutz nicht oder nicht vollständig ausgewertet. Die Union versucht zu beschwichtigen.
Es gab offenbar erhebliche Fehlleistungen von einzelnen Mitarbeitern des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Aber nicht jeder Fehler, der in einer Behörde gemacht wird, ist automatisch ein Skandal.
Die Opposition hingegen verlangt die Entlassung von Maaßen.
Das ist jetzt nicht der erste Fall der Beweisunterdrückung. Es ist in den letzten Wochen schon mal ein Handy mit SIM-Karten in irgendwelchen Panzerschränken des Bundesamts für Verfassungsschutz gefunden worden. Das Vertrauen ist weg.
Hier werden Beweismittel unterdrückt in einem Verfahren, bei dem es um 10-fachen Mord geht, bei dem es um eine terroristische Vereinigung geht. Und dann muss er als Hausspitze natürlich auch die Verantwortung nehmen.
Die Chance, den Fall Corelli ein für alle Mal aufzuklären, hat der Verfassungsschutz längst verpasst. Jetzt bezahlt die Behörde den Preis mit immer neuen Negativschlagzeilen. Das schadet der Glaubwürdigkeit des Amtes und seines Präsidenten.
Der wegen zweifachen Mordes verurteilte ehemalige Krankenpfleger Nils H. hat offenbar deutlich mehr Menschen getötet als bisher angenommen. Die Ermittler in Niedersachsen gehen von mindestens 27 weiteren Opfern aus. Das hätten Untersuchungen verstorbener Patienten des Klinikums Delmenhorst ergeben. Nils H. habe gestanden, den Kranken absichtlich eine Überdosis eines Herzmedikaments gespritzt zu haben.
Im Krankenhaus Delmenhorst stieg die Todesrate an, wenn Nils H. Dienst hatte. Dort gab es nach jetzigem Stand 33 Todesfälle, die die Ermittler dem ehemaligen Krankenpfleger zuordnen. Aber die Zahl seiner Opfer könnte noch drastisch steigen. Die Sonderkommission ist noch nicht am Ende ihrer Ermittlungen.
Ich möchte Sie aber darauf hinweisen, dass nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen davon auszugehen ist, dass die tatsächliche Zahl der Opfer von Nils H. bedeutend höher ist.
Nils H. hat eingeräumt, dass er auch Patienten bei seinem vorigen Arbeitgeber, dem Klinikum Oldenburg, ein Medikament gespritzt hat, um sie dann wiederzubeleben. Sein Motiv: Anerkennung ernten. Doch es gab interne Hinweise. Wäre man diesen nachgegangen, hätten viele Morde verhindert werden können.
Im Klinikum Oldenburg wusste man um die Auffälligkeiten, die gestiegenen Reanimationen und die damit zusammenhängenden Todesfälle.
Die Klinikleitung verteidigt sich.
Das Problem seinerzeit war, also vor 15 Jahren inzwischen, dass man keine echte Beweiskraft in den Hinweisen gesehen hat und es deswegen nicht an die Ermittlungsbehörden herangetreten ist.
Gegen Verantwortliche in den Kliniken wird ermittelt. 2015 wurde Nils H. wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 39-Jährige wird sich erneut verantworten müssen.
Ungarn und Island haben sich bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich für das Achtelfinale qualifiziert. Ungarn und Portugal trennten sich in der letzten Partie der Gruppe F 3:3. Island besiegte Österreich 2:1. Portugal zieht als Gruppendritter ebenfalls in die K.O.-Runde ein. Damit ist klar, dass die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen die Slowakei spielt.
Ronaldo befördert Portugal fast im Alleingang ins Achtelfinale. Ungarn in Rot, 19. Minute, Zoltán Gera mit dem 1:0 für den Außenseiter. Dann Ronaldo mit genialem Pass auf Nani, kurz vor der Pause, der Ausgleich für Portugal. Kurz nach dem Wechsel Djucak per abgefälschtem Freistoß zum 2:1 für Ungarn. Nur 2 Minuten später Ronaldo mit der Hacke zum 2:2. Dann erneut ein abgefälschter Schuss von Djucak, Ungarn zum dritten Mal vorn. Portugal nach einer Stunde zum dritten Mal mit dem Ausgleich. Zweites Tor von Topstar Ronaldo, Schlusspunkt der torreichsten Partie des Turniers. Portugal folgt Ungarn in die K.O.-Runde.
Island gewinnt gegen Österreich 2:1 und steht im Achtelfinale. Der Verlierer dagegen ist ausgeschieden. Islands Führungstreffer in der 18. Minute geht dieser gewaltige Einwurf von Bjarnason voraus. In der Mitte trifft Böttvarsson vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Österreich, das zuvor einen Elfmeter vergibt, erzielt nach einer Stunde das 1:1 durch Alessandro Schöpf. Aber sie benötigen einen Sieg, um das Achtelfinale zu erreichen. Kurz vor dem Ende der 4-minütigen Nachspielzeit die Entscheidung. Traustason zum 2:1. Island übersteht die Vorrunde sensationell als Gruppenzweiter.
Die Lottozahlen. 8, 19, 35, 40, 41, 43, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 23. Juni.
Schwül-heiße Luft strömt nach Deutschland. Bereits am Wochenende wird sie ostwärts abgedrängt. Heute Nacht sind oft die Sterne zu sehen. Örtlich bildet sich Nebel. Nach Mitternacht regnet es im Nordwesten. Morgen scheint oft die Sonne. Wir erwarten den sonnigsten Tag der Woche und es wird sehr schwül. Im Nordwesten und Westen gibt es Schauer, Unwetter sind möglich. In der Nacht kühlt es auf 19 bis 10 Grad ab. Morgen 22 Grad an der Nordsee, 35 am Oberrhein. Am Freitag sonnig und schwül. In der Westhälfte und im Süden bilden sich Gewitter, es kann Unwetter geben. Samstag besteht in der Südosthälfte Unwettergefahr. Sonntag regnet und gewittert es kräftig im Osten.
Um 23.15 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie. Don't leave me now, warum viele Deutsche die Briten nicht gehen lassen wollen. Außerdem der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, Gedenken in schwieriger Zeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja.